Ja, das gibt es im Glauben auch manchmal, Low Battery. Kennt ihr das? Ja, es ist schon speziell, wieder einmal hinter der Kanzel zu stehen, statt hinter oder vor der Kamera. Ich möchte euch alle herzlich grüßen, auch im Namen Gottes, der für uns dieses Weihnachtsgeschenk vorbereitet hat. Und wir haben am Anfang das Lied gesungen, Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Und ich denke, das ist das, was Gott uns mit dieser Botschaft auch mitgeben möchte. Geht, ruft es von den Bergen und überall hin. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir auch dieses Thema irgendwo mitnehmen dürfen am heutigen Tag. Es ist der letzte reguläre Gottesdienst in diesem Jahr, einer der wenigen, die eben live sind. Und ich denke, was uns alle beschäftigt, ist, wie geht es weiter? Es kommt ein neues Jahr, wie geht es weiter in deinem Leben? Es ist auch die Frage, wie geht es weiter mit unserer Gemeinde? Wie geht es weiter in deiner Familie? Wie geht es weiter an deinem Arbeitsplatz? Und ich denke, etwas habe ich gelernt im letzten Jahr. Ganz ehrlich zu mir selber zu sein und zu sagen, ich weiß es nicht. Früher habe ich oft geplant, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, was ich mir alles vornehmen wollte. Und jetzt stehen wir in einer Situation, und ich denke, das ist bei euch genau dasselbe. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und eigentlich könnte man darüber in eine Depression verfallen, vor allem wir als Schweizer, die so gerne alles ganz genau gewusst hätten. Und die gerne alles sauber organisiert haben. Aber ich denke, es lehrt uns auch etwas, nämlich, dass wir im Glauben festhalten dürfen und darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist. Und das ist für mich ein großer Trost und etwas, wo ich mich festhalten kann. Vor einer Woche ungefähr haben wir die Adventszeit abgeschlossen. Weiß noch jemand, was Advent bedeutet? Adventus ist lateinisch und bedeutet die Ankunft. Und eigentlich geht es darum, die Ankunft von Gott zu erwarten, Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Und es bezeichnet die Zeit, in der wir uns vorbereiten auf den Tag, an dem der Herr wiederkommt. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, das habt ihr wahrscheinlich gemacht, oder? Gutzli gebacken, habe ich auch noch gemacht. Und Geschenke einpacken und sich Pläne machen, wie das sein soll an diesen Tagen, wo wir unsere hoffentlich Familie treffen können, mehr oder weniger in diesem Jahr. Vorbereiten. So, die Adventszeit ist vorbei und jetzt? Ich hoffe, dass ihr nicht enttäuscht seid über das, was in den vergangenen Tagen gelaufen ist. Aber ich kann euch auch etwas anderes verraten. Die Adventszeit ist auch wieder vor uns. Nämlich die Zeit, in der wir Gott erwarten, indem wir den Herrn erwarten. Adventus Domini. Die Ankunft Gottes erwarten. Ich erwarte, dass Jesus Christus wiederkommt. Und das, was wir heute auf der Welt sehen, ist nur ein Zeichen der Schwangerschaft vor dem Tag, an dem Christus wiederkommen wird. Die Welt liegt in den Geburtswehen. Und das können wir überall sehr deutlich sehen. Was aber gehört zu einer Vorbereitungszeit? Habt ihr euch das auch schon einmal überlegt? Bettina, ihr kennt sie sicher alle, die ist jetzt in einer Vorbereitungszeit auf ihre Hochzeit. Und da müssen so viele Dinge sein und das Essen muss organisiert sein und die Kärtchen müssen organisiert sein und das Kleid und all diese Dinge. Und ich denke, ihr kennt das vielleicht auch in der einen oder anderen Form. Was gehört zu einer Vorbereitungszeit nicht alles dazu? Sehr viel, und ich habe das heute auch so eingeteilt, ist Dinge, die wir ganz persönlich uns vorbereiten können. Und dann gibt es einen Bereich, wo wir unsere Familie mit einbeziehen müssen in diese Vorbereitung. Und dann gibt es eine weitere Phase, wo auch weitere Leute einbezogen werden. Ich habe mir aufgeschrieben, das Dorf vielleicht, in dem wir wohnen, unsere Freunde, die Leute an unserem Arbeitsplatz. Und dann gibt es noch einen vierten Bereich, den betrifft die ganze Welt. Und das möchte ich heute einfach als Basis nehmen, um einige Gedanken für diesen Advent, den wir jetzt erwarten, euch mitzugeben. Die persönliche Vorbereitung, da ist mir sehr schnell in den Vorbereitungen die Royal Ranger-Regel in den Sinn gekommen. Sei bereit! Sei bereit! Oder die Pfadfinderregel, die sagt, allzeit bereit. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz gute Anweisung, bereit zu sein. Und ich möchte dazu aus dem Lukas-Evangelium einen Text lesen. Lukas 12, 35 bis 37. Eure Hüften sollen gegürtet und eure Lichter angezündet sein. Und ihr sollt Menschen gleich sein, die auf ihren Herrn warten, um ihm, wenn er von der Hochzeit aufbricht und kommt und anklopft, sogleich zu öffnen. Selig jener Knecht, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie zu Tisch bitten und ihnen aufwarten. Und ich möchte ganz kurz hier verweilen, auf diesem letzten Satz. Zuerst sind wir ja in diesem Text die, die bereit sein müssen, das Licht angezündet haben, die wir gegürtet, bereit sind aufzustehen, die wir sogleich öffnen, wenn er an die Türe klopft. Und dann sagt Jesus einen ganz spannenden Satz. Amen, ich sage euch, er, der Bräutigam, wird sich gürten, sie zu Tische bitten und ihnen aufwarten. Das spricht vom himmlischen Jerusalem. Das spricht davon, dass Jesus uns zu sich ruft, uns einlädt zum himmlischen Hochzeitsmahl an den Tisch und er wird uns bedienen. Was heißt Bereitschaft? Ich war früher mal in der Feuerwehr, einige Jahre. Und wisst ihr, was man in der Feuerwehr macht? Wenn kein Alarm ist, haben wir geübt und unser Material instand gehalten, gepflegt und geschaut, dass wir das richtig benutzen können. Wir sind mit dem Auto durch das ganze Land gefahren, in die höchsten Berge, auf den schmalsten Straßen. Wir haben geschaut, unter welchen Brücken wir noch durchkommen und wo es eben mit dem großen Fahrzeug nicht mehr geht. Und dann waren wir bereit. In Bereitschaft, meine Frau weiß es ganz genau. Bei uns im Schlafzimmer standen immer ein paar Stiefel mit einer Hose so darüber abgestülpt. Und dann, wenn der Piepser losgegangen ist, bin ich mit dem Pyjama in diese Stiefel rein und die Hosen sind dann so, dass man sie nur so hochziehen kann und den Gummi über den Hals und schon hat man die Hosen an, noch schnell in die Jacke rein und losgesprungen. Das ist Bereitschaft. Bereit sofort zu gehen, wenn das Signal kommt. Wenn Alarm ist, gibt es nur eines: ausrücken. Dazwischen drin ist aber sehr viel ruhige Zeit, eben wo wir üben, wo wir ausruhen können, wo wir eben auch schlafen können. Und ich habe mir da aufgeschrieben, ständige Bereitschaft bedeutet nicht, ständig wie ein verrücktes Huhn umherzuspringen, sondern dann, wenn Alarm ist, dann, wenn es gilt, dann geht es los. Ruhig, überlegt und zielführend. Das ist also mein erster Punkt, dass wir persönlich bereit sind, wenn Gott uns ruft, das eben auch zu tun, wozu er uns berufen hat. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Advent in der Familie. Als Familie Gott dienen. Und da habe ich einen Text aus dem Josua, Josua 24, 15. Scheint es euch aber nicht gut, dem Herrn zu dienen, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus werden dem Herrn dienen. Das ist die Herausforderung, die Josua an das Volk gab. Er hat ihnen gesagt, ihr könnt durchaus den alten Göttern dienen, wenn ihr wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und das, denke ich, ist ein ganz großes Geheimnis, dass wir diese Entscheidung auch treffen. Und wir müssen dazu nicht demokratisch abstimmen, und müssen überhaupt nicht abstimmen, sondern ich werde Gott dienen. Und ich werde mein Haus so führen, dass diese Leute auch bereit sind, mitzugehen. Gott in der Familie leben und ein offenes Haus haben, das ist auch etwas Spannendes, das wir im Neuen Testament, aber auch in der Kirchengeschichte immer wieder finden. Und ich habe mir da eine Stelle rausgesucht aus der Apostelgeschichte 16. Auch eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Das war, als Paulus predigte. Ihr tat der Herr das Herz auf und sie ließ sich auf die Worte von Paulus ein. Nachdem sie sich samt ihrem Haus hat taufen lassen, bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, so kommt zu mir in mein Haus und bleibt da. Und sie bestand darauf. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus der Apostelgeschichte, wo Paulus unterwegs ist und ein paar Frauen findet, die am Fluss unten beten und zu ihnen spricht, ihnen das Evangelium verkündet und wo diese Frau mit ihrem ganzen Haus den Herrn angenommen hat. Ich denke, es war einfach überzeugend, nicht was Paulus nur gelehrt hat, sondern auch was in Lydias Herz in dieser Zeit passiert ist. Gehen wir einen Schritt weiter. Was machen wir in Bezug auf unser Dorf, unsere Freunde und unseren Arbeitsplatz? Ich habe auch da eine ganz einfache Bibelstelle gefunden, Matthäus 5, 16, übrigens den Predigtext unserer Hochzeitspredigt von Elsbeth und von mir. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also es geht nicht darum, dass die Leute unseren guten Werke sehen, um uns zu preisen oder um dich zu preisen, sondern dass wir ein Hinweis sind auf Christus, der in uns lebt, durch den wir diese Taten erst tun können. Und dann geht es sehr schnell auch eben in die ganze Welt hinein. Warum ist es so wichtig, dass jeder das Evangelium hört? Was meint ihr? In den Prophezeiungen der Bibel ist es immer wieder aufgeführt, dass Christus dann kommen wird, wenn alle Nationen das Evangelium hören konnten. Das haben verschiedene Menschen auch immer wieder entdeckt und sich auch daran gehalten und haben sich herausfordern lassen. Zum Beispiel die Wycliffe-Bibelübersetzer, die es sich zum Ziel gesetzt haben, das Evangelium in allen Sprachen herauszubringen. Und dafür auch sehr viel Zeit und ganze Leben investieren, die zu diesen Völkern gehen und manchmal dann eben auch mit dem Leben bezahlen. Ich möchte auch dazu einen kurzen Text lesen, das steht in Lukas, Kapitel 24. Da öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schrift und sagte zu ihnen, und das ist ganz spannend, Jesus öffnet den Jüngern das Verständnis für die Schrift. Und heute können wir sagen, der Heilige Geist öffnet uns das Verständnis für die Schrift, damit wir erkennen können, was geschrieben steht. Und da möchte ich euch, bevor ich weiterlese, einfach Mut machen. Bittet Jesus, bittet den Heiligen Geist, dass er euch Verständnis für die Schrift gibt, damit ihr verstehen könnt, was geschrieben steht. Und er sagte zu ihnen, so steht es geschrieben, der Gesalbte wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird allen Völkern Umkehr verkündigt werden zur Vergebung der Sünden. In Jerusalem fängt es an und ihr seid Zeugen dafür. Das heißt, Jesus hat eine Stelle aus dem Alten Testament genommen, hat den Jüngern das Verständnis dafür geöffnet und hat ihnen erklärt, was in Kürze geschehen soll. Nämlich, dass er gekreuzigt wird, dass er 3 Tage lang bei den Toten liegen wird, dass er dann auferstehen wird und dass dann in seinem Namen, im Namen von Jesus Christus, alle Völker eingeladen werden zur Umkehr und zur Vergebung der Sünde. Und das soll in Jerusalem anfangen. Und ihr kennt die Geschichte um Pfingsten und in die ganze Welt hinausgehen. Und Jesus sagt ihnen nur noch, und ihr seid meine Zeugen. Und das ist das, was Gott auch heute uns sagen möchte. Ihr seid meine Zeugen. Und das heißt nicht, dass jeder von uns predigen muss. Und das heißt nicht, dass jeder von uns, weiß ich was, machen muss. Ein Helikopter fliegen wie der Heli-Tanner oder andere Dinge machen. Das heißt nur, dass du an deinem Platz mit deinen beschränkten Möglichkeiten dem Geist Gottes gehorsam bist und das machst, was der Heilige Geist in dir vorbereitet hat. Erst wenn allen Völkern das Evangelium verkündigt ist, wird das Ende kommen. Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis verkündet werden, als Zeichen für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Matthäus 24, 14 ist also die Schlüsselstelle. Wenn euch jemand fragt, wann wird Christus wiederkommen? Glaubt den Leuten nicht, die einen Termin angeben. weil das hilft nichts. Weil Jesus selber hat gesagt, dass nur der Vater diesen Termin kennt. Aber wir können daran arbeiten, indem wir eben den Menschen das Evangelium bringen. Genau. Von allen Nationen werden Menschen im Reich Gottes anwesend sein. Und dazu die Stelle aus Lukas 13, 29 und 30. Sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Und, jetzt wird es spannend, bei Tisch sitzen im Reich Gottes. Also sie werden nicht nur kommen, sondern sie werden bei Tisch sitzen, wie wir das auch in einer Stelle vorher gehört haben. Und dann sagt Jesus noch etwas ganz Besonderes, das kennt ihr als Sprichwort wahrscheinlich von euren Eltern aus der Kindheit. Da gibt es Letzte, die Erste sein werden. Und es gibt Erste, die Letzte sein werden. Das kennt ihr sicher. He? Genau. Alle Nationen werden anwesend sein. Und ich möchte Silas bitten, dass er jetzt die erste Folie uns dann zeigt, die ich vorbereitet habe. Das ist eine Folie, die habe ich von der Pfingst-Europa-Mission, wo ich mittlerweile 3 Kurse absolviert habe über Evangelisation und Mission. Und das zeigt uns etwas auf, wie sich die Welt heute zusammensetzt. Das ist eine ungefähre Analyse der PEM, Pfingst-Europa-Mission, die sagen, ca. 11% der Menschen heute auf der Welt sind entschiedene Christen. Also sind Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben für Jesus Christus, egal in welcher Denomination und ob sie dann getauft wurden und weiß ich was, haben Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, Jesus Christus nachzufolgen. Circa 22% sind sogenannte nominale Christen. Die bezeichnen sich als Christen, gehen aber kaum in den Gottesdienst, haben keine regelmäßige Gebetszeiten, rufen vielleicht zu Gott, wenn sie in der Not sind, aber sonst sind sie eigentlich Gemeinde fern. Und dann haben wir 2 ganz große Gruppen, nämlich die Nichtchristen in unerreichten Völkern, und das ist erstaunlich, sind noch über 40% Nichtchristen in unerreichten Völkern. Das sind Menschen, die in einem Land oder in einem Volksstamm wohnen, wo niemand da ist, der ihnen das Evangelium sagen könnte. Dazu gehört zum Beispiel auch die Türkei oder der Iran. Es gibt zwar Christen in diesen Ländern, aber denen ist es bei Todesstrafe untersagt, zu evangelisieren. Und dann gibt es noch Nichtchristen in erreichten Völkern. Das sind also Menschen, die in einem Land oder in einer Volksgruppe wohnen, wo Christen eigentlich verkündigen dürften. Vielleicht auch tun. Das ist also die erste Folie. Und das ist eine, sag mal, relativ wissenschaftliche Analyse. Und wir kommen zur zweiten Folie. Nämlich, und diese Analyse stammt von mir, die ist so einfach meine Schätzung, so wie ich mich selber empfinde. Nämlich, wo hast du deine Kontakte? Ich habe wahrscheinlich etwa 50% Kontakte zu nominalen Christen, also Menschen, die um mich herum sind und lieb und nett und vielleicht eben mal in die Kirche gehen und vielleicht eben auch nicht. Dann habe ich etwa 40% Kontakte zu entschiedenen Christen. Das ist typisch, oder? Wir sind in der Gemeindeblase ein Stück weit drin. Und dann haben wir wahrscheinlich etwa 9% Kontakte zu Nichtchristen in erreichten Völkern, das sind die Menschen um uns herum, mit denen wir aber noch Kontakt haben, die aber eigentlich von Christus nicht wissen oder ja, nichts wissen. Und dann 1% oder müsste ich vielleicht sogar sagen 0% mit Nichtchristen in unerreichten Völkern, weil in der Schweiz gibt es ja die Leute, die da sind, die wären eigentlich erreicht, aber manchmal sind sie trotzdem nicht erreicht, weil sie in ihrem Glauben sich absondern und gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Das kurz zu dieser Folie und dann habe ich noch eine dritte Folie vorbereitet, nämlich über das gleiche Thema, wie ist die Verteilung der Menschen in Horgen? Wie ist die Bevölkerung in Horgen? Und wir haben wahrscheinlich etwa 20% nominale Christen. Wir haben etwa 10% entschiedene Christen. Wir haben wahrscheinlich dann etwa 68% Nicht-Christen oder Ex-Christen. Und dann noch vielleicht eben 2%, wo oder die zu diesen unerreichten Völkern gehören. Und jetzt ist die Frage immer, wie erreichen wir diese Menschen? Weil Gott hat uns ja den Auftrag gegeben, Verkündiger zu sein. Jeder an seinem Platz. Lass die Folie noch da, Silas. Ich habe noch etwas zu sagen dazu. Nämlich die Frage, wie erreichen wir diese Menschen? Und das ist sehr unterschiedlich. Wie erreichen wir die nominalen Christen? Dass sie merken, dass sie eben nicht mehr nominale Christen sein sollen, sondern entschiedene Christen sein sollen und die die Aufgabe der Verkündigung auch ernst nehmen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, es ist wichtig, dass wir diese Menschen aufklären über ihre Berufung, die sie haben. Dass die Bibel wirklich wahr ist und dass sie zu Jüngern Jesu Christi werden sollen. Das ist ihre Berufung, nicht den Namen Christ zu tragen, sondern Christus im Alltag auszuleben. Das wäre die Verkündigung an die nominalen Christen. Was ist meine Verkündigung an die entschiedenen Christen? Was meint ihr? Ich habe mir aufgeschrieben, dass es wichtig ist, dass ich diese Menschen lehre und ihnen sage, du bist ein Jünger Jesu Christi. Und es gehört zu deiner Aufgabe und du bist dazu berufen, ein Verkündiger dieser Botschaft zu sein. Ich möchte daran erinnern, an das Pfingstfest, als die 120 im Gebet gemeinsam waren und sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Da gab es ganz viele, die waren nicht studiert, die hatten keine Theologie studiert, geschweige dann konnten die Fremdsprachen, geschweige dann wussten sie etwas über die 4 Schritte oder 5 Schritte, wie man Christ wird, noch über sonst irgendetwas, die haben null Methodik. Aber der Heilige Geist hat alle 120 damit berufen und befähigt, die großen Taten Gottes in Jerusalem zu verkündigen. Ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe und da möchte ich auch im nächsten Jahr dann besonders Wert darauf legen, dass wir uns bereit machen, dass wir bereit sind, als entschiedene Christen eben wirklich unsere Aufgabe zu erfüllen. Und wie können wir mit den Nicht-Christen und den Ex-Christen eigentlich sie erreichen? Ich habe mir dazu aufgeschrieben, dass es auch wichtig ist, dass wir verkündigen. Nämlich, dass sich die Menschen mit Gott versöhnen sollen. Und da gibt es eigentlich nur einen Weg. Da hilft die Lehre nichts, weil die Lehre, das ist vom Pult her, oder? So in der Schule. Das hilft wenig. Auch Aufklärung wird wenig helfen. Diese Menschen werden wir eigentlich nur erreichen, indem wir persönliche Beziehungen pflegen und diese Menschen erfahren können, was es bedeutet, Christ zu sein. Das heißt, wenn diese Menschen in das Leben von Trudi oder von Miriam oder von Oliver hineinschauen, dass sie sagen, das ist etwas anderes. Dass sie realisieren, da ist etwas anderes. Die reagieren nicht wie alle anderen. Die sind versöhnt mit Gott und der Welt. Die haben, wie als Christen sagen, den Heiligen Geist empfangen. Die haben ein anderes Lebensmotto. Und darum ist es so wichtig, dass wir in diesem Bereich eben wirklich persönliche Beziehungen pflegen und die Menschen einladen, in unser Leben hineinzuschauen und ihnen auch bereitwillig Auskunft geben, wenn sie das denn hören möchten, was der Unterschied macht. Der Unterschied in meinem Leben ist, dass Gottes Geist in mir wohnt. Und dann die vierte, die unerreichten Völker, habe ich mir aufgeschrieben, da hilft eigentlich in der Regel nur Missionsspenden. Auch das ist wichtig, dass wir Leute ausrüsten, befähigen und ihnen helfen, dass sie zu diesen unerreichten Völkern gehen können. Und das ist das eine, dass das eben wirklich in diesen fremden Ländern geschieht. Und das andere aber auch, dass wir Leute befähigen und ausrüsten, dass sie hinter die Mauern kommen von den Menschen, die bei uns, zwar unter uns leben, aber eigentlich in ihrer Religion eingesperrt sind. So viel zu diesen drei Folien. Du kannst sie wieder wegmachen. Herzlichen Dank, Silas. Ich hoffe, das hat euch ein wenig geholfen. Und jetzt die wichtigste Frage. Wird Jesus wirklich wiederkommen? Ja, so eigentlich glauben wir das ja schon. Es wurde uns ja gesagt. Aber wie war das damals? Zur Zeit, als Jesus kam. Wie war das mit dem Zacharias, mit der Elisabeth? Wie war das mit dem ganzen Volk um sie herum? Haben sie den Messias wirklich erwartet? Ich denke, die waren alle erstaunt. Und ich denke sogar erschrocken. Und da lehrt uns Jesus im Johannesevangelium Folgendes. Er sagt in Johannes 14, 1 bis 3, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wäre es nicht so, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich gegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Ist das nicht eine ganz tolle Verheißung? In Apostelgeschichte 1 wird uns das auch auf eine eindrückliche Weise beschrieben, im Vers 10. Und während sie ihm unverwandt nachschauten, wie er in den Himmel auffuhr, standen auf einmal zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sagten, ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und schaut hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel genommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Und dann noch Matthäus 24, 35 bis 39. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Jenen Tag aber und jene Stunde kennt niemand. Die Engel im Himmel nicht, der Sohn nicht, nur der Vater. Denn wie es in den Tagen des Noah, so wird es sein beim Kommen des Menschensohn. So wie sie in den Tagen vor der Sintflut weiter aßen und tranken, weiter heirateten und verheiratet wurden, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie nichts merkten, bis die Sintflut kam und alle wegraffte. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohn. Ich möchte zusammenfassen. Machen wir uns bereit? Sind wir bereit? Erwarten wir, dass Jesus wirklich wiederkommt? Wir sollten keine Furcht davor haben, auch wenn die Zeiten hart werden. Auch wenn es viele Dinge geben wird, die uns Mühe machen. Auch wenn wir zu leiden haben. Setzen wir doch unseren Verstand, unser Können und unser Wissen dafür ein, dass so viele Menschen wie möglich auf diesen Tag gerettet werden. Und nicht, wie es von Noah heißt, dass sie alle von der Sintflut hinweggerafft werden. Sind wir bereit, unsere Leben, unsere Gesundheit, unser Vermögen dafür einzusetzen, dass so viele Menschen wie nur immer möglich gerettet werden? Und ich denke, das ist für mich die Vorgabe auch für 2021. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sagen, ja, das wird noch lange dauern. Und dass es Leute gibt, auch in unserer Zeit, die sagen, ja, der Herr ist schon gekommen. Unsichtbar. Das ist nicht wahr. Wer die Bibel kennt, der weiß es besser. Und ich möchte euch einfach noch zum Schluss einen Text lesen aus Lukas, Kapitel 12, 54 bis 57. Einfach damit ihr das auch ein wenig einordnen könnt, was in der Welt so abläuft und wo wir heute stehen. Und zu den Leuten sagte er, Jesus, wenn ihr eine Wolke im Westen aufsteigen seht, sagt ihr sogleich, es kommt Regen. Und so geschieht es. Und wenn ihr spürt, der Südwind weht, sagt ihr, oh, es wird heiß werden. Und so geschieht es. Es wird sehr heiß werden. Und dann sagt Jesus zu diesen Menschen, ihr Heuchler. Das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu deuten. Wie kommt es dann, dass ihr diese Stunde nicht zu deuten wisst? Warum könnt ihr nicht auch selber beurteilen, was recht ist? Und ich denke, das ist eine große Herausforderung an die heutige Zeit für uns alle. Wir haben Zeichen, die darauf hindeuten auf Sturm. Wir haben Zeichen, die darauf hindeuten, dass es nicht mehr lange gehen kann. Wir spüren den Druck, der uns gemacht wird, politisch und mit dieser Impfung und mit all diesen Dingen um uns herum. Und ich möchte da nicht politisch werden oder irgendetwas vorgehen. Geben. Aber ich denke, es ist die Zeit, bereit zu sein. Sich bereit zu machen. Und ich möchte euch einfach Mut machen, eben euch nicht entmutigen zu lassen, sondern sagen, und ich packe es, und ich mache es, und ich werde den letzten Tag, der mir bleibt in meinem Leben, dazu benutzen, um den Menschen das Evangelium von Jesus Christus zu bringen, damit so viele wie möglich gerettet werden. Auch dann und dort, wo es aussichtslos erscheint. Luther hat einmal einen sehr weisen Spruch gesagt, als er sagte, und wenn ich wüsste, dass morgen der Weltuntergang wäre, dann würde ich heute noch im Glauben ein Apfelbäumchen pflanzen. Und ich denke, das ist auch wichtig für unsere Familien und für das Ganze, wie wir leben. Auch wenn wir wissen, dass wir in eine schwierige Zeit hineingehen, wollen wir heute im Glauben handeln, unseren Familien Gutes tun. Noch heute im Glauben handeln, Verantwortung in dieser Welt wahrzunehmen. Zu säen, zu pflanzen, zu pflegen, zu ernten, das gehört einfach dazu. Denn niemand weiß, wann der Tag ist, an dem der Herr wiederkommt. Und da möchte ich die Brücke schlagen zum Anfang, wo Jesus uns gelehrt hat, freuen kann sich der Knecht, der bereit ist. Und wenn der Bräutigam an der Türe anklopft, die Türe sofort aufmachen kann, wo das Licht brennt und der umgürtet ist. Ich möchte euch einfach segnen. Das ist das, was ich tun kann, neben dem, was wir gesehen haben über das Lehren, das Segnen. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du jeden Einzelnen von uns segnest. Segnest mit Freude, segnest mit einem Herzen, das vor Freude hüpft auch, um den anderen Menschen die Hoffnung aufzeigt, die wir in dir haben. Ich danke dir, Vater, dass jedes von uns, egal wo wir stehen, egal was wir können und was wir nicht mehr können, dass du uns brauchen möchtest, damit dein Reich verkündigt wird auf der ganzen Erde. Zuerst in unseren Familien, an unseren Orten, in unserem Kanton, in unserem Land und auf der ganzen Welt. Lass uns in dieser Berufung wandeln. Ich danke dir, dass du uns die Kraft und den Mut, aber auch die Liebe dazu schenkst. Du willst nicht, dass es ein Krampf ist, sondern dass wir mit Freuden das tun, was du schon lange in uns hineingelegt hast. Amen.